SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell heute Mittag unter anderem Razzien im Reichsbürgermilieu. Dabei wurde auch in einem Fall auf einen Polizisten geschossen, wir berichten. Die Pflegeversicherung braucht Geld, woher soll es kommen? Fragen an den Chef der DAK. Wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst im Südwesten. Und zu unserem ersten Thema: 21.000 sogenannte Reichsbürger gibt es nach Informationen des Verfassungsschutzes in Deutschland. Diese Menschen erkennen die Bundesrepublik, ihre Verfassung und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Ihre krude Ideologie geht im Allgemeinen davon aus, dass das Deutsche Reich fortbesteht. Konflikte mit staatlichen Stellen der Bundesrepublik gibt es immer wieder. Mehr als 20 Angehörige der Szene wurden unlängst festgenommen wegen des Verdachts, einen Staatsstreich geplant zu haben. Heute hat es wieder einmal Razzien im Reichsbürgermilieu gegeben. Michael Götschenberg ist unser Terrorismusexperte. Herr Götschenberg, was ist denn bislang darüber bekannt?
Also es gab in der Tat Durchsuchungen in 7 Bundesländern, darunter auch in Baden-Württemberg. Und es ging im Endeffekt darum, im Zuge der Ermittlungen gegen diese große mutmaßliche Verschwörergruppe, die im Dezember ausgehoben worden war, bei Personen zu durchsuchen, die eben im Zuge dieser Ermittlungen noch in den Fokus der Ermittler gerückt sind. Darunter sind Beschuldigte in diesem Verfahren, aber auch Personen, die lediglich als Zeugen geführt werden.
Also Sympathisanten letztlich auch dieser Szene.
Ja, Sympathisanten, aber eben Personen, denen man auch unterstellt, dass sie sich dieser Gruppe angeschlossen haben, der Generalbundesanwalt unterstellt, dass sie nichts weniger vorhatte als einen Staatsstreich.
Es gab einen Schuss bei einer Durchsuchung in Reutlingen. Was können Sie uns dazu sagen?
Tatsächlich ist es so, dass auch ein Einsatz in Baden-Württemberg, in Reutlingen, zu den Einsätzen gehörte, die heute Morgen stattgefunden haben. Und da ist es so gewesen, dass diese Person auf das herannahende SEK das Feuer eröffnet hat, einen Beamten verletzt hat, der einen Durchschuss am Arm erlitten hat. Und tatsächlich handelt es sich bei dieser Person um jemanden, der als Zeuge in diesem Ermittlungsverfahren geführt wurde, mittlerweile auch Beschuldigtenstatus hat aufgrund dieses Vorfalls. Aber das macht eben deutlich, wie gefährlich diese Leute sind, mit denen es die Ermittler in diesem Verfahren zu tun haben.
Gab es denn heute Festnahmen?
Diese Person wurde natürlich festgenommen, aber grundsätzlich waren für den heutigen Tag darüber hinaus keine Festnahmen vorgesehen. Es sollte lediglich durchsucht werden und eben im Zuge dieser Durchsuchungsmaßnahmen weitere Beweismittel sichergestellt werden.
Was ist eigentlich mit den im Dezember Festgenommenen, die im Dezember verhaftet und vorgeführt wurden? Was ist aus denen geworden?
Die sitzen nach wie vor allesamt in Untersuchungshaft. Es wurden am 7. Dezember 23 Personen festgenommen. 2 weitere Personen, die sich im Ausland befanden, wurden mittlerweile nach Deutschland überstellt und sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft, sodass wir es unterm Strich mit 25 Personen zu tun haben, die in Untersuchungshaft sitzen. Und es war klar, dass es weitere Personen geben würde, die in den Fokus der Ermittler rücken würden, da man im Dezember eine große Zahl, über 100 Verschwiegenheitserklärungen gefunden hatte, die Personen unterschrieben hatten, die von dieser Gruppe angesprochen worden waren, ob sie nicht mitmachen wollen und sich darin zu Stillschweigen verpflichtet hatten. Und völlig klar, dass die Ermittlungen im Endeffekt dann natürlich auch in diese Richtung ausgeweitet werden.
Es gab Informationen, dass es auch 2 Durchsuchungen in der Schweiz gegeben hat. Können Sie dazu etwas sagen?
Die Bundesanwaltschaft hat offiziell noch nicht mitgeteilt, wie viele Durchsuchungen tatsächlich stattgefunden haben am heutigen Morgen und wo genau. Tatsächlich war die Rede von 19 Personen im Vorfeld, aber da steht eben die offizielle Bestätigung noch aus.
Die Razzien im Reichsbürgermilieu, heute Informationen von ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg. Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat seinen 3-tägigen Besuch in Moskau beendet und ist nach Peking zurückgereist. Gespräche mit dem russischen Machthaber Putin und dessen Entourage standen auf dem Programm. Abkommen zur Zusammenarbeit, aber kein Versuch, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, wie im Vorfeld spekuliert worden war. Stattdessen rückten die beiden totalitären Regime näher zusammen. Frank Eichmann bilanziert Xis Russlandreise.
Noch einmal roter Teppich, Hände schütteln, Blechblasmusik, die Gangway hoch, umdrehen, ein letztes Winken. Am Morgen flog Chinas Staatschef vom Moskauer Flughafen Vnukovo Richtung Heimat. Neben den Verträgen, Erklärungen und Freundschaftsbekundungen bleibt vom Staatsbesuch, dass es eine schnelle chinesische Vermittlung, ein baldiges Kriegsende in der Ukraine wohl nicht geben wird. Dem chinesischen Friedensplan, der keine konkreten Rückzugsbedingungen enthält, schloss sich gestern Präsident Putin zumindest als Gesprächsgrundlage an, um dann im Beisein seines Gastes zu erklären, dass der Westen und Kiew kein Interesse hätten an einer friedlichen Regelung. Außerdem wurde ich gerade unterrichtet, dass Großbritannien nicht nur die Lieferung von Panzern an die Ukraine, sondern auch von Geschossen mit abgereichertem Uran verkündet hat. Es scheint, dass der Westen beschlossen hat, gegen Russland bis zum letzten Ukraine zu kämpfen. Russland werde darauf reagieren, sagte Putin noch und nutzte die gestern von der britischen Verteidigungsstaatssekretärin Goldie angekündigte Lieferung der besonders panzerbrechenden Munition, um dann weg von den Friedensplangesprächen zurückzukehren zur Sprache der Konfrontation und zu den angeblich Schuldigen am Krieg der Ukraine und dem Westen. Weitere russische Spitzenpolitiker schlossen sich an. Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher der Staatsduma, warnte in einer schriftlichen Erklärung, ein Krieg bis zum letzten Ukrainer könne ein Krieg bis zum letzten Europäer werden. Das Nazi-Regime in Kiew werde mit einer Munition versorgt, die bereits im Irak zur Kontamination und zum Anstieg von Krebserkrankungen geführt habe. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, ordnete die Ankündigung der Munitionslieferung am Morgen im russischen Hörfunk so ein. Dies ist eine Frage der absoluten Leichtsinnigkeit, Verantwortungslosigkeit und Straflosigkeit in den internationalen Angelegenheiten, und zwar von denen, die wir das angelsächsische Duett nennen, London und Washington. Dies ist eine weitere britische Provokation. Sie zielt darauf ab, die Situation um die Ukraine in eine neue Runde von Aggression, Konflikt und Konfrontation zu führen, ihr eine qualitativ neue Dimension zu geben. Die eigentlich naheliegende Lösung, den selbst als sogenannte Spezialoperation begonnenen Krieg durch den Abzug der Truppen aus der Ukraine und durch echte, direkte Friedensgespräche zu beenden, ist derzeit in Russland außerhalb der politischen Vorstellungskraft. Stattdessen konfrontative Töne. Auch als Präsidentensprecher Peskow heute einen Blick zurückwarf auf den chinesischen Staatsbesuch und die Reaktionen aus dem Westen darauf. Natürlich sind diese Reaktionen nicht das Wichtigste, sondern die Ergebnisse des Besuchs, aber die Reaktionen der Länder des kollektiven Westens sind auf fast alle Fragen unfreundlich, sogar feindlich. Da machte die Berichterstattung über den wichtigen Besuch keine Ausnahme. Einen Besuch, dem noch in diesem Jahr ein Gegenbesuch in Peking folgen soll. Vermutlich muss auch dann noch die Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine auf die Tagesordnung.
Der Staatsbesuch des chinesischen Staatschefs Xi in Russland ist beendet. Der Bericht von Frank Eichmann. Wer im Alter hierzulande pflegebedürftig wird, sollte angemessen und menschenwürdig versorgt werden. Dafür, dass dies gewährleistet ist, gibt es die Pflegeversicherung. Soweit die Grundzüge dieses Systems, das in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt wurde, und soweit die Theorie. Die Praxis sieht jedoch anders aus. Die Kosten in der Pflege steigen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Die Menschen sind deshalb ausgesprochen besorgt. Das zumindest hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Krankenkasse DAK Gesundheit, der Diakonie und des Landkreistages ergeben. Knapp 2/3 der Befragten sind der Meinung, dass die Pflegeversicherung sie eher schlecht oder sehr schlecht für den Pflegefall absichert. Andreas Storm ist Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit. Herr Storm, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus dieser Studie?
Diese Studie hat 4 ganz wesentliche Erkenntnisse gebracht, die wichtig sind für die bevorstehende Pflegereform. Der erste Punkt ist, dass eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung, nämlich 96% der Bundesbürger, der Auffassung sind, dass die staatliche Unterstützung pflegender Angehöriger sehr wichtig ist und die bisher vom Bundesgesundheitsministerium geplante Erhöhung des Pflegegeldes um nur 5% am Beginn des nächsten Jahres zu niedrig ausfällt. Dem haben 79% zugestimmt. Nur 14% der Bundesbürger fanden es angemessen und nur 1% zu hoch. Das ist der erste Punkt. Also wir brauchen eine stärkere Erhöhung des Pflegegeldes und eine stärkere Leistungsanhebung im Bereich der ambulanten Pflege. Ein zweiter Punkt, immer mehr Pflegebedürftige, die in Heimen gepflegt werden, rutschen in die Sozialhilfe ab. Und hier hat die Befragung ein klares Bild ergeben. 83% der Bundesbürger sind der Auffassung, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Menschen, die ihr Leben lang Beiträge an die Pflegeversicherung gezahlt haben, zu Sozialfällen werden im Alter. Das sollte vermieden werden und deshalb ist hier unsere wichtige Forderung, dass wir sagen, man soll im Gesetz festschreiben, dass die Sozialhilfeempfängerquote bei Pflegebedürftigen in Heimen auf maximal 30% begrenzt wird.
Sie wollen mehr Geld aus Steuermitteln. Wir erleben gerade, wie Finanzminister Lindner versucht, die Ausgaben zu bremsen. Halten Sie das vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung für realistisch, dass Lindner dem zustimmen würde?
Ich halte es für essentiell, dass wir diese Frage offensiv angehen. Die Menschen hatten bei dieser Fragestellung nach den Finanzmitteln zur Schließung der Finanzierungslücken mehrere Antwortmöglichkeiten und mit sehr weitem Abstand, nämlich mit 75% Zustimmung, hat die Bevölkerung für einen Zuschuss aus Steuern an die gesetzliche Pflegeversicherung votiert. Nur 22% sind für Beitragserhöhungen. Der Hintergrund ist der, dass im Koalitionsvertrag auch vorgesehen ist, dass für versicherungsfremde Leistungen Steuermittel aufgewandt werden. Und es ist nicht akzeptabel, wenn nun bei den Haushaltsberatungen gesagt wird, dass wir aus Gründen der Schuldenbremse nicht bereit sind, die notwendigen zusätzlichen Steuermittel für das wichtige Themenfeld Reformbedarf der Pflegeversicherung bereitzustellen. Und hier ist es wichtig, dass der Bundesgesundheitsminister auch um mehr Finanzmittel kämpfen muss. Und ich glaube, dass er da einen breiten Rückhalt bei den Abgeordneten finden wird.
Sind Sie denn im Gespräch mit Herrn Lauterbach?
Nein, es gibt keine direkten Gespräche mit Herrn Lauterbach. Wir haben ihm ja sämtliche Studien, die wir machen, immer zugeschickt. Zuletzt hat die DRK Gesundheit ja im Februar zusammen mit Professor Rothgang eine Studie vorgestellt, wo wir unsere Forderungen vorgelegt haben an eine Pflegereform. Heute bei der Pressekonferenz sind wir gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag und mit der Diakonie als wichtigen Partnern im Bereich der Pflege unterwegs, die hier auch einen erheblichen Handlungsbedarf sehen. Aber im Moment ist der Minister sicherlich noch dabei, auch in der Kabinettsrunde zu schauen, ob er hier einen größeren finanziellen Spielraum bekommt. Aber dafür muss er kämpfen, denn eines ist klar, eine Pflegereform, bei der nicht Steuermittel zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, wird keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden.
Lauterbach will beispielsweise den Beitragssatz zur Pflegeversicherung zum 1. Juli um 0,35% anheben. Leute mit mehr Kindern sollen stärker entlastet werden als solche, die keine Kinder haben. Ist sowas die Lösung oder reicht das nicht aus?
Die Entlastung der Familie nach der Kinderzahl geht ja zurück auf ein Verfassungsgerichtsurteil im vergangenen Jahr, wo das gefordert worden ist. Die Entlastung der Familien ist auch richtig. Die haben wir auch im vergangenen Monat bei der Präsentation des DRK-Modells gefordert. Das Problem hier ist aber, dass die Gegenfinanzierung für die Entlastung der Familien ausschließlich über eine Anhebung des Sonderbeitrags für Kinderlose erfolgen soll. Und das halten wir für ungerecht. Und übrigens sieht das die Bevölkerung genauso. Denn wir haben auch das bei der Forsa-Umfrage abgefragt, ob man der Auffassung ist, dass die Entlastung von Familien gegenfinanziert werden sollte, ausschließlich durch die Kinderlosen. Das forderten 38%, aber 54% der Befragten fordern auch in diesem Fall, dass diese Entlastung der Familien aus Steuermitteln erfolgen sollte.
Der Gesundheitsminister will quasi ein mehr Flexibilität bei den Beiträgen, eine Entkopplung von der Zustimmung des Parlaments. Würden Sie das unterstützen oder ist das eher kontraproduktiv?
Nein, das halte ich für den schlimmsten Tabubruch, den es in der Sozialversicherung in den letzten Jahren gegeben hat. Das würde bedeuten, dass die Bundesregierung in Zukunft bei jedem zusätzlichen Finanzbedarf oder jedem zusätzlichen Liquiditätsbedarf auch unterjährig ohne eine Rückkopplung mit dem Parlament oder der Selbstverwaltung oder dem Bundesrat den Beitragssatz erhöhen kann, ja sogar erhöhen muss. Das wäre die Lizenz zu einer fortgesetzten Beitragssatzerhöhung. Das ist völlig inakzeptabel und deshalb muss das im Gesetzgebungsverfahren auf jeden Fall wieder rausgenommen werden.
Die Diskussion um die Pflegeversicherung und ihre Zukunft, eine neue Studie zur Pflegeversicherung, zeigt, dass viele Menschen kein Vertrauen in die Pflegeversicherung haben. Dazu Andreas Storm, er ist Vorstandsvorsitzender der Krankenkasse DAK Gesundheit. Die hohe Inflationsrate hat dafür gesorgt, dass die Gewerkschaften derzeit kräftige Lohnerhöhungen für ihre Mitglieder und die Beschäftigten der Bereiche, die sie vertreten, fordern. 10,5% mehr wollen beispielsweise Verdi und der Beamtenbund DBB für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen durchsetzen oder mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Das ist nicht machbar, sagen dazu die Arbeitgeber. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende des Monats angesetzt. Und um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft auch für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Beispielsweise in Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz. Und aus Stuttgart berichtet unsere Korrespondentin Nicole Freiler.
Es ist ein Morgen, an dem wieder sehr viele Menschen in der Region Stuttgart improvisieren müssen und früher aufstehen. Denn es ist eine Herausforderung, zur Arbeit zu kommen, in die Schule oder in die Stadt. Am Bahnhof hier ist es relativ ruhig. Sämtliche Bahnen der Stuttgarter Straßenbahn AG stehen still. Also Stadtbahn und Busse, Zahnrad und Seilbahn, alles lahmgelegt. Nur wenige Buslinien verkehren und lediglich die S-Bahnen mit den längeren Verbindungen und die Regionalzüge der Deutschen Bahn, die fahren. Dort am Bahnsteig war ich vorhin, da ist es relativ voll. Die S-Bahn wird natürlich jetzt gut genutzt, wer kann. Ja, und wer nicht kann, der muss sich andere Lösungen suchen. Viele sind mit dem Fahrrad hier unterwegs. Ich bin in den Stadtgarten hier gelaufen und viele sind tatsächlich heute mit bequemen Sportschuhen unterwegs und laufen den Weg zur Arbeit oder zur Schule.
Jetzt laufe ich eine halbe Stunde den Berg hoch. Es ist einfach nicht sehr schön, wenn man dann schon morgens seinen Frühsport gemacht hat, bevor man in die Schule überhaupt kommt. Heute bin ich zum Beispiel eine halbe Stunde schon früher gefahren und aufgestanden.
In den schwierigen Zeiten müssen wir schon Verständnis dafür haben, wenn Leute, die so die Basis sind für uns alle hier, dass sie auch ordentlich bezahlt werden, gell? Damit sie auch leben können und ihre Familie ernähren können.
Hat seine Berechtigung. Persönlich ist man natürlich negativ betroffen, aber hier in der Großstadt hat man trotzdem Möglichkeiten, denke ich, also für mich zumindest.
Ich habe vorhin eine Frau getroffen, die hat gesagt, naja gut, das ist jetzt mal ein Tag, das nehme ich relativ gelassen hin. Toll fand sie es jetzt nicht. Ein Blick auf die Straßen. Vor dem Bahnhof ist relativ viel Verkehr. Ich bin hier vorhin auch mit dem Auto hergefahren. Da war es noch vergleichsweise ruhig, ähnlich wie beim letzten großen Streiktag. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele einfach zu Hause im Homeoffice bleiben. Am Mittag soll hier in Stuttgart eine große Kundgebung auf dem Schlossplatz stattfinden von Verdi. Mehrere tausend Streikende werden erwartet. Aber so richtig abschätzen konnte die Gewerkschaft die Beteiligung auch nicht. Denn auch die Streikenden müssen ja schauen, wie sie heute überhaupt nach Stuttgart auf den Schlossplatz kommen.
Aus Stuttgart Nicole Freiler. Und in Karlsruhe dagegen, da läuft die Kundgebung von Verdi schon mit mehreren tausend Teilnehmern, berichtet unser Kollege Heiner Kuhnold.
Like a rolling stone. Mit dieser Dylan-Hymne feierten sich die Streikdemonstranten am Vormittag bei bestem Demowetter auf dem Karlsruher Marktplatz. Rund 3000 aus ganz Mittelbaden und aus dem Nordschwarzwald sind hier nach Karlsruhe gekommen, um im aktuellen Tarifstreit des öffentlichen Dienstes ein Zeichen zu setzen. Der Karlsruher Marktplatz ist tatsächlich ziemlich voll. Ein rot-buntes Fahnenmeer wogt über der Menge, die ihrem Unmut über den Verhandlungsverlauf vor allem durch Lautstärke Ausdruck verlieh. Aus Karl Pforzheim, aus Bühl, Baden-Baden, Rastatt oder Bruchsal und natürlich aus Karlsruhe sind die Streikenden hier auf den Marktplatz angereist. Und es ist tatsächlich, wie angekündigt, die größte Streikdemo im laufenden Tarifstreit, zumindest hier in Karlsruhe.
Heiner Kuhnold. Und zum Abschluss der Blick an den Bodensee. Aus Friedrichshafen berichtet Thomas Wagner.
Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und rund 1200 Verdi-Mitglieder aus der Region Bodensee-Oberschwaben, die auf dem Adenauerplatz direkt vor dem Rathaus Friedrichshafen immer wieder rufen: Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Kohle klaut. Zahlreiche Baubetriebshöfe, Verwaltungsstellen, vor allem aber Kindertagesstätten im Bodenseekreis, aber auch im benachbarten Landkreis Ravensburg werden bestreikt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit reichlich Trillerpfeifen und Tratschen ausgestattet stehen hier in der Sonne in Friedrichshafen. Das heute sei eine der größten, einer der wichtigsten Gewerkschaftskundgebungen, die Friedrichshafen je gesehen hat, sagt Maria Winkler, Geschäftsführerin von Verdi im Bezirk Ulm-Oberschwaben. Mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe man gerechnet, dass nun doppelt so viele nach Friedrichshafen gekommen sind, dokumentiere die Entschlossenheit der Beschäftigten, ihre Forderungen nach mehr Lohn und nach mehr Personal durchzusetzen, wenn nötig mit weiteren Arbeitshinterlegungen.
Soweit zu den Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Wir gehen nach Rheinland-Pfalz. Letzten Dezember, kurz vor Weihnachten, hat CDU-Landeschef Baldauf überraschend seinen Rückzug vom Posten des Landtagsfraktionschefs verkündet. Vorausgegangen sein soll eine heftige Kontroverse. Baldauf sagte dazu, er wolle sich zu Interna nicht äußern. Eine Findungskommission wurde einberufen, die einen Nachfolger bestimmen sollte. Schließlich einigte man sich bei den rheinland-pfälzischen Christdemokraten auf einen der bisherigen Stellvertreter Baldaufs, auf Gordon Schnieder. Er wurde heute gewählt. Matthias Zahn berichtet.
Schnieder sprach von einem großen Vertrauen, das die Fraktion ihm ausgesprochen habe. Er sei sich der großen Herausforderungen bewusst. Die CDU-Fraktion sei aber stark und habe viele kluge Köpfe. Der bisherige Fraktionschef Baldauf hatte vor Weihnachten überraschend seinen Rückzug vom Fraktionsvorsitz angekündigt. Vorher soll es damals eine heftige Kontroverse in der Fraktion gegeben haben. Gordon Schnieder ist auch Generalsekretär der Landes-CDU und gilt als möglicher Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl. Schnieder sagte dazu heute, die Frage nach der Spitzenkandidatur stelle sich nicht. Die Partei werde dies im zweiten Halbjahr 2024 klären.
Der Bericht von Matthias Zahn. Wir kommen zur Wirtschaft. Die Lage hat sich leicht verbessert. Aber bitte nicht zu viel Optimismus. So lässt sich der Ausblick der sogenannten Wirtschaftsweisen zusammenfassen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage, so der offizielle Titel, berät die Bundesregierung und hat am Vormittag seinen Konjunkturausblick für das laufende und das kommende Jahr vorgelegt. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie sieht denn diese leicht verbesserte Lage aus?
Ja, die Wirtschaftsweisen rechnen für das laufende Jahr nicht mehr mit einem Abschwung, also einer schrumpfenden Wirtschaft, so wie das noch im Herbstgutachten der Fall war, damals minus 0,2%. Und jetzt im Frühjahr stehen da plus 0,2%, also ein minimales vorausgesagtes Wachstum für 2023. Und für den weiteren Verlauf hören wir einfach mal kurz die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer.
Zusammenfassend kann man sagen, dass trotz der leichten Aufhellung vor allem der inflationsbedingte Kaufkraftverlust und die schlechteren Finanzierungsbedingungen verhindern, dass der Aufschwung in diesem und im kommenden Jahr stärker ausfällt. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem moderaten Wachstum von 1,3%.
Ja, da ist schon Zurückhaltung zu spüren, also für das kommende Jahr plus 1,3% Wirtschaftswachstum vorausgesagt.
Deckt sich das mit Prognosen von einzelnen Instituten aus den vergangenen Wochen oder gibt es da noch größere Unterschiede?
Die große Linie ist schon überall gleich, wenn wir das mal ganz einfach zusammenfassen. 2023 wird nicht so schlimm, wie noch vor ein paar Monaten gedacht. Da gehen eigentlich alle bis auf das IFO-Institut jetzt von einem leichten Plus aus. Und für das kommende Jahr sind die meisten einzelnen Institute doch relativ optimistisch und schätzen oft ein Plus von knapp unter 2%. Und da bleibt der Sachverständigenrat heute doch deutlich drunter mit 1,3. Das hat zwei Gründe, die vorhin auf der Pressekonferenz genannt wurden. Einmal, Zitat, sei die Energiekrise noch längst nicht vorbei mit Blick auf den nächsten Winter. Und zweitens, das haben wir auch eben kurz gehört im Ausschnitt, die hohe Inflation. Da gehen die Wirtschaftsweisen im laufenden Jahr immer noch von 6,6% aus.
Herr Wegmer, welche Rolle spielen die Notenbanken und mögliche weitere Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation? Die Theorie ist ja, dass stark steigende Zinsen die Konjunktur irgendwann abwürgen.
Da sieht es so aus, dass die meisten Ökonomen die hohe Inflation doch für die aktuell größte Gefahr für die Konjunktur halten. Und deshalb sind auch die meisten dafür, dass die Notenbanken weiter das tun, wofür sie eigentlich da sind, nämlich den Wert des Geldes stabil zu halten. Also die Zinsen weiter zu erhöhen. Nach dieser Theorie, wenn Geld teurer wird über hohe Zinsen, dann sinkt die Nachfrage und damit auch die Inflation. Es gab ja jetzt rund um die Bankenturbulenzen einzelne Forderungen nach einer Zinspause oder sogar einer Zinssenkung. Senkung, aber das halte ich momentan eigentlich für ausgeschlossen. Die Europäische Zentralbank hat ihren nächsten Zinsschritt in der vergangenen Woche ja schon vollzogen mit 0,5 Prozentpunkten. Das wird jetzt alles vielleicht etwas langsamer gehen demnächst. Nachher um 19 Uhr ist ja die amerikanische Notenbank, die Fed, dran. Aber das wird nicht aufhören und das ist auch so eingepreist in diesen Konjunkturprognosen. Die gehen nämlich überwiegend davon aus, dass wir so 2024 uns wieder im Bereich von 2-3% Inflation bewegen. Schauen wir noch kurz auf den DAX, plus 0,5%, 15.280 Punkte.